Die Bibel ist ja ein sehr dickes Buch. Und als der Gunnar mich angerufen hat und er bat, dass ich predigen soll, hat er gesagt, ich soll über Kolosser Kapitel 4 sprechen. Und zwar die Verse 2 bis 6. Es ist ja sehr interessant, da wir auch im Kolosserbrief sind. Und eigentlich hätte ich diese Predigt, Kolosser 4, 2 bis 6, letzten Sonntag bei uns gehalten. Jetzt sind wir hier. Ja, das ist der Kolosserbrief, den ihr ja auch durchnehmt. Der ist ein sehr reichhaltiger Brief. Und er beschreibt vor allen Dingen die Größe und den Vorrang des Herrn Jesus. Also es geht immer wieder um dieses Thema, wer ist der Herr Jesus und wie wunderbar ist er? Deshalb habe ich auch hier über diesem Kolosserbrief das Thema gewählt, Jesus allein ist genug. In diesem Brief wird gesagt, dass der Herr Jesus selbst Gott ist. Können wir nachlesen, Kapitel 1, Vers 15. Ich habe ja immer hier auch diese Bibelverse dabei. Dann, er ist der Schöpfer von allem. Er ist nicht nur Schöpfer, sondern auch der Besitzer. Ihm gehört diese Welt und er gibt auch dieser Welt seinen Sinn. Das bedeutet, alles, was hier in dieser Welt ist, muss man eigentlich in Verbindung mit dem Herrn Jesus betrachten. Dann, er ist auch der Erhalter, also Schöpfer, Besitzer, Erhalter. Dann, er ist der Herr der Gemeinde, der Herr Jesus. Deshalb ist es auch immer wichtig zu fragen, Herr Jesus, was möchtest denn du mit deiner Gemeinde? Nicht, was will ich? Das ist ja nicht meine Gemeinde, das ist ja deine. Er ist auch der Bezwinger des Todes, das, was für uns grundsätzlich das Problem ist, ja, wir können ja keinen Tod bezwingen, er hat's gemacht. Und er trägt in sich alle Fülle der Gottheit. Wenn wir fragen, wo passt denn Gott ganz rein? In dem Herrn Jesus passt Gott ganz rein, ja. Und dann, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wir können also von dem Herrn Jesus, der hier auf diese Erde kam und sein Leben als Opfer für unsere Sünden gab, nicht hoch genug einschätzen. Ja? Wir denken immer zu gering, immer zu wenig von dem Herrn Jesus. Wir schaffen es nicht. Und dann haben wir gehört, dass nur in Verbindung mit diesem wunderbaren Herrn wir die feste Hoffnung auf die Herrlichkeit im Himmel haben. Ja, sogar, dass all das, was dieser einzigartige Herr Jesus hat, auch seinen Nachfolgern, das heißt diejenigen, die mit ihm in Verbindung stehen, dass all das auch seine Nachfolger haben dürfen. Wir sind zur Fülle gekommen. So heißt es in Kapitel 2, Vers 10. Das bedeutet, die Fülle der Sündlosigkeit, die Fülle der Heiligkeit, der Errettung, die Fülle der Annahme bei Gott. Er hat mit seinem Auftreten und seiner Hingabe am Kreuz das Alte Testament abgelöst, der alte Bund, und hat einen neuen Bund aufgerichtet. Somit, und auch das macht der Kolosserbrief deutlich, somit ist das Alte Testament oder der alte Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, abgelöst. Deshalb wird in den Schriften gesagt, im Kolosserbrief, hört auf mit den Speisevorschriften, mit den Feiertagen, mit den Sabbaten, die Gott seinem jüdischen Volk vor der Zeit von Christus gegeben hat. Sie sind durch Christus abgelöst. All das können wir im Kolosserbrief lesen. Du brauchst nur Jesus. Er rettet dich für den Himmel und er führt dich durch dieses Leben. Deshalb auch die Frage an dich jetzt hier persönlich, das ist keine rhetorische Frage, sondern an dich persönlich: Hast du Jesus? Hast du dein Leben diesem Herrn anvertraut? Ist er wirklich dein Herr? Heute werden wir die letzten Aufforderungen, die Gott durch Paulus seinen Christen in Kolosse gegeben hat, anschauen. Die letzten Aufforderungen, was die Kolosser machen sollen. Und es geht um das große Thema Gebet und Evangelisation. Beides ist Gott sehr wichtig und deshalb soll es auch uns sehr wichtig sein. Schauen wir uns den heutigen Text an. Er steht in Kolosser Kapitel 4, wie gesagt, 2 bis 6. Da heißt es: Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin. Damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Gebet. Gebet gehört zu den selbstverständlichen Taten eines Christen. Wer nicht betet, ist gar kein Christ. Jeder Mensch, der nämlich Christ geworden ist, hat dies in einem Gebet formuliert. Geht gar nicht anders. Im Reden mit Gott hat dieser seine Schuld bekannt. Herr Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Und im Gebet hat er diesen Herrn in sein Leben aufgenommen, als Retter. Freies, selbstformuliertes und von Herzen kommendes Beten ist für alle Kinder Gottes selbstverständlich. Selbstverständlich. Beten ist der innere Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott, ihrem Vater und dem Herrn Jesus. Beten gehört zu der Natur des Christen. Beten ist leider aber auch nicht so selbstverständlich, dass man keine Worte darüber verlieren müsse. Wir müssen uns zum Beispiel nicht auffordern, dass unser Herz immer weiter schlägt, oder? Habt ihr schon gesagt, also Pumpe, mach ein bisschen schneller oder sowas oder irgendwie, macht ihr das? Niemand macht das. Auch müssen wir uns nicht auffordern, nach dem Ausatmen das Einatmen zu vergessen. Ja, machen wir doch. Selbst im Schlaf können wir das. Wir brauchen dafür keine Anweisung. Aber wenn es um das Gebet geht, schon. Und hier sind drei, die wir kurz beleuchten werden. Einmal, hier wird gesagt, dass das Beten beständig oder ausdauernd sein soll. Warum das? Warum werden Christen da aufgefordert? Weil der Christ eben in Gefahr steht, es nicht zu tun. Ganz klar, dass man es nicht tut. Weil der Christ vorzeitig aufgibt, weil seine Gefühle ihm sagen, ach, Martin, das bringt doch nichts. Oder weil der Christ einfach faul ist. Müssen wir uns vielleicht auch mal sagen lassen. Ich bin zu faul zum Beten, für alles andere habe ich Zeit, aber dafür nicht. Weil der Christ sich vielleicht auch nicht organisieren will. Ich bete nur dann, wenn es mir halt mal so einfällt. Weil der Christ nicht kämpft. Gott will aber, dass du kämpfst, dass du vor ihm auf die Knie gehst und zu ihm sprichst. Sicher hast du recht, wenn du sagst, dem allwissenden Gott brauche ich doch nichts mehr zu sagen. Der weiß doch sowieso alles. Das langweilt ihn doch vielleicht. Natürlich weiß er alles. Aber er will es von dir hören, was dich bewegt. Er will Worte aus unserem Mund hören. Es geht ihm eigentlich nicht um Information, sondern um Gemeinschaft. Es geht ihm darum, dass du Zeit mit ihm verbringst und dass du dein Herz vor ihm ausschüttest. Ihr wisst, ich bin im Seniorenheim tätig und da erlebe ich dies und jenes, sehr viele schöne Dinge. Und es gehört auch dazu, ich durfte auch eine Frau besuchen und die hat ungefähr 30 Minuten mit mir gesprochen. Sie war sehr erfreut, überhaupt mit jemand sprechen zu können. Aber in diesen 30 Minuten hat sie mir mindestens 4-mal die gleiche Geschichte erzählt. Beim 5. Mal habe ich mich dann freundlich verabschiedet. Warum? Weil ich eben alles kannte und hatte auch noch andere Dinge zu tun. Aber so ist Gott nicht. So ist Gott nicht wie der Martin. Der hört uns gerne zu und er hat Zeit. Er möchte alles wissen, was dich bewegt. Und du kannst es auch ihm immer wieder sagen. Er, der große und ewige Gott, freut sich über die Gemeinschaft mit dir. Mit dir, du kleiner Mensch. Bete ausdauernd. Das Zweite. Bete mit Danksagung. Da heißt es, und wach darin mit aller Danksagung. Es scheint so, dass Gott seine Kinder auffordern muss, dass sie das Danke nicht vergessen. Wir Menschen wollen gern dies und das haben. Das heißt, wenn wir nicht so stolz sind, dann werden wir natürlich auch danken. Aber manche Dinge vergessen wir dann doch. Oder nehmen es als sehr selbstverständlich hin. Und gegen das Selbstverständliche hinnehmen, da sollten wir etwas tun. Haben wir heute dafür gedankt, dass wir aus dem Bett aufstehen konnten? Ich habe in der letzten Zeit mit einem Menschen zu tun, der ist sehr, sehr, sehr schwach. Ihm fällt das Reden schwer und erst recht das Aufstehen. Keine Kraft. Grundsätzlich ist er gesund, aber ist einfach sehr, 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 sehr schwach. Ihr sitzt hier. Grund zu danken. In der Regel könnt ihr euch doch noch alle selbst waschen, Toilettengang, selbstständig verrichten. Dankeschön. Danke an Gott, dass wir das noch können. Es kann sein, dass wir es irgendwann mal nicht können. Dann brauchen wir die Kraft, dass auch jemand anders das an uns machen kann und darf. Ihr sitzt hier und die allermeisten werden keine ständigen Kopfschmerzen haben. Ein Grund zum Danken. Wisst ihr, manchmal kann man doch einfach sagen, lieber Vater, vielen Dank, dass es mir doch so gut geht. Dass wir nicht zuerst mal darauf schauen, was habe ich denn nicht, sondern was darf ich nehmen, selbstverständlich nehmen, obwohl nichts selbstverständlich ist. Ich habe es mir angewöhnt, die Menschen ganz genau zu beobachten, vor allen Dingen, was sie sagen. Und da hilft mir Folgendes. Es wird in unserem Sprachgebrauch sehr oft Gott sei Dank gesagt. Aber das wird nur so dahingesagt. Mir hilft das aber. Denn wenn ich das von jemand höre, Gott sei Dank, dann schlägt es bei mir eine Seite an in meinem Herzen. Und dann denke ich, ja, ich will wirklich Gott für mein Leben danken. Muss ihm nicht immer wieder sagen, ja, meinst du es jetzt echt oder nicht echt? Das ist jetzt zweitrangig, sondern ich will mal auf mein Leben achten. Achtet vielleicht auch darauf, wenn jemand sagt, grüß Gott oder so, oder Gott sei Dank, der mag das einfach so sagen, wie er sagt, aber es kann bei dir eine Seite anschlagen, wo ich dann selbst auch da nochmal ein stilles Gebet hinterher schicke, ja, danke, dass es mir so gut gehen darf oder danke für diese Situation. Wisst ihr, das musste ich auch machen, auch darüber so nachdenken, denn ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt wie jeder Mensch. Und da vergisst man das Danken schon auch. Hier heißt es ja, seid wach in der Danksagung. Das bedeutet, wenn der Herr Jesus ja unser guter Hirte ist, dann will ich es ihm auch sagen. Will ich ihm auch sagen, dass du mein guter Hirte bist, der mich gut führt, auch wenn ich nicht alles verstehe. Ein weiteren Punkt über das Gebet, bitte für andere. Paulus bittet um Gebetsunterstützung. Hängt damit zusammen, er kann kein Herz des Menschen erreichen. Er kann die Herzenstür der anderen nicht öffnen. Er kann keine gute Situation herbeiführen. Die Türen, die guten Möglichkeiten muss Gott öffnen. Paulus ist auch beim Reden auf Gottes Hilfe angewiesen. Wie finde ich die richtigen Worte? Eine Frage des Paulus. Paulus will nicht einfach so drauf losreden. Er braucht Gottes Hilfe und er bittet seine Mitchristen, für ihn zu beten. Das Gebet ist für einen anderen Menschen eine besondere Sache. Es ist nämlich nicht nur, dass der andere ein Geschenk Gottes erleben darf. Also ich bitte jetzt für jemand anderen, dass er zum Beispiel ja, in der Schule nicht mehr gemobbt wird, dass ihm geholfen wird, ich bitte für den anderen und Gott schenkt ihm vielleicht diese Möglichkeit. Dann wirkt es aber auch an meinem Herzen. Kennt ihr wahrscheinlich auch die Hände, die sich falten? Da heißt es am Ende, in dieser vierten Strophe, dass quasi der Betende sich auch dem, der Leid hat, sich auch öffnet und macht mein eigenes Herz weit für das, was dem anderen betrifft. Ist also auch in dieser Weise eine Hilfe. Nicht nur für den anderen, sondern auch für mich. Soweit über Gebet. Aber es geht nicht nur um Gebet, sondern auch um das Reden, um Evangelisation. Oder man kann auch sagen, wie rede ich mit einem Menschen über meinen Glauben? Dabei bekommen wir von Gottes Wort sehr gute Tipps. Schauen wir uns die im Einzelnen an. Ich habe sie mit 6 Bitten gekennzeichnet. Bitte glauben, bitte zentral, bitte dringlich, bitte freundlich, verständlich und individuell. Das erste, bitte glauben. Christen, die ihren Glauben weitersagen möchten, müssen selbst glauben. Das scheint logisch, oder? Aber es ist nicht immer der Fall. Kennst du auch den Gedanken, ach, in unserer Zeit, da will doch niemand mehr etwas von Christus wissen. Jeder ist mit sich beschäftigt, der Glaube nimmt ab und meine letzten Gespräche über Jesus haben auch nichts gebracht. Kennst du das? Paulus im Gefängnis könnte es ähnlich formulieren. Der Glaube an Jesus und das Reden darüber hat mir das Gefängnis gebracht. Niemand will es hören. Aber er geht einen anderen Weg. Er will dafür beten und es auch glauben, dass Gott ihm eine Tür der Möglichkeiten öffnet. Er blickt auf Gott und erhofft sich von ihm, dass er ihm hilft zu reden. Er ist nicht resigniert, sondern gläubig. Für dich und mich heißt es, glaube du auch. Glaube, dass Gott auch dir eine Tür zu einem Menschen öffnet und bleibe dabei. Sei darin ausdauernd, bitte. Das nächste, glaube zentral. Paulus hätte bei seinen Reden über den Glauben die schrägen Vorstellungen der heidnischen Religionen aufs Korn nehmen können. Was, ihr glaubt noch an ein Tier? Ach, das ist ja zum Lachen oder sowas Ähnliches. Er hätte mit den Juden über das Gesetz diskutieren können und wie das Gesetz sie knechtet, aber er macht es anders. Zentrum ist der Herr Jesus. Es dreht sich um ihn. Und das macht er zum Beispiel auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 1 und 2 deutlich. Dabei berichtet er, was er sich in Korinth vorgenommen hat. Er sagt, als ich zu euch gekommen bin, wollte ich nur eines tun. Nichts anderes wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Zentrum. Das Zentrum der Botschaft war der gekreuzigte Retter. Nichts anderes hat Paulus auch zum Beispiel in Galatien verkündigt. Dort heißt es, er hat sie zum Glauben aufgefordert. Und was hat Paulus ihnen verkündigt? Jesus Christus als unter euch gekreuzigt. Auch das wieder, das Zentrum. Beim Reden über deinen Glauben, lass dich nicht auf Nebengleise schieben. Frage dich, was hilft dem Menschen wirklich? Was hilft ihm wirklich? Dass er aufhört zu rauchen oder zu trinken, hilft das dem Menschen wirklich? Es werden viele Nichtraucher und auch Alkoholabstinente in der Hölle sein. Ist doch so, oder? Was hilft dem Menschen wirklich? Dass er das rechte Verständnis über den Namen Gottes hat oder den Weltuntergang? Hilft es dem noch Unerretteten? Nur das von ihm noch Geheimnis des Christus. Dass wir ihm sagen, was das Geheimnis des Christus ist, dass er für dich gestorben ist. Dass Gott die Schuld des noch Unerretteten auf seinen Sohn geladen hat und dass dieser dafür sein Leben als stellvertretendes Opfer hingegeben hat. Und dass jeder, der diesen Erlöser für sich persönlich im Glauben annimmt, für den Himmel gerettet wird. Dieses Geheimnis muss gelüftet werden. Weiter Gedanke, bitte dringlich, aber nicht aufdringlich. Es geht bei diesem Thema immer um Rettung und nicht um Vorlieben. Es geht nicht darum, welcher Glaube sagt mir mehr zu, sondern welcher Glaube rettet. Welcher rettet mich vor der qualvollen und ewigen Trennung von Gott? Es geht darum, dass wir nicht unendlich Zeit dafür haben, die Rettungsbotschaft weiterzusagen. Kauft die Zeit aus bedeutet, nützt die euch zur Verfügung stehende Zeit, verplempert sie nicht. Gott möge uns dabei allen helfen. Ich stehe auch unter diesem Schwert. Wer recht die Zeit auskauft, wird außerdem auch große innere Freude erleben. Was ist noch wichtig? Bitte freundlich. Freundlich soll diese Begegnung und sollen auch diese Gespräche sein. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Gerade wenn es ja um Glaubensfragen geht, werden Menschen sehr persönlich auch bewegt und fühlen sich sehr schnell verletzt. Wie wir aus der Bibel sehen und die Kirchengeschichte berichtet mehrfach davon und in der heutigen Zeit nimmt es rapide zu, Christen werden täglich angegriffen. Die Gefahr, dass sich unser alter Mensch dann aber auch meldet und dass wir zurückschlagen wollen, diese Gefahr ist groß. Wie ist es, wenn wir mit Argumenten konfrontiert werden? Naja, das sind doch nur, der Glaube an Christus ist nur was für Schwache, für Leute, die nicht zurechtkommen mit ihrem Leben, dann haben sie halt noch so einen Anker. Wir sprechen von Geborgenheit und Frieden und die anderen denken, naja, das ist irgendwie, naja, sowas für einen Kindergarten. Sie denken, Glaube ist nur was für Versager. Und wir wollen uns dann vielleicht noch rechtfertigen. Wir sollten uns nicht gehen lassen, sondern wie Paulus eben sagt, freundlich bleiben. Euer Wort habe die freundliche, anmutigende Art an sich, die die Gnade verleiht. Gnade ist freundlich. Unsere Worte sprechen eine Seite. Sie können schon das ein oder andere erklären. Aber wenn wirklich Gnade dabei ist, dann wird auch unser Wesen das unterstreichen. Wir können nicht innerlich erzürnt dann den anderen sagen, Gott liebt alle. Einfach schwierig. Wenn unser Wesen und unsere Art das, was wir sagen, durchstreicht. Deshalb bittet auch dafür. Hilf mir, mein Gott. Gib mir persönlich die Gnade, dass ich auch dein Wort in Gnade weitersage. Es gilt ja nicht, um meine Haut zu retten. Darum geht's gar nicht, dass ich die besseren Argumente habe vor dem anderen, dass ich meine Haut rette irgendwie. Meine Haut ist ja schon längst gerettet. Das nächste, bitte verständlich. Freundlich sein bedeutet aber nicht, dass wir nichts Unangenehmes mehr sagen dürfen. Unsere Worte sollen ja auch mit Salz gewürzt sein. Salz macht Speisen bekanntlich schmackhaft. Wer das testen will, soll nur mal eine ungesalzene Pizza essen. Dann weiß er, wie lecker auch Salz ist. Wir müssen nicht alles weglassen, was den anderen verletzen könnte oder was ihn allenfalls in Rage bringt. Wenn das so wäre, dann wären Jesus und auch Paulus, die anderen Apostel, schlechte Verkündiger gewesen. Sie haben die Menschen schon auch herausgeholt aus ihrem Versteck. Mit Salz gewürzt sein heißt, dass ich etwas sage, was für den Zuhörer von Bedeutung ist und was ihn auch zum Nachdenken bringt. Die Worte können ihn ruhig auch mal etwas beißen, so dass er sich weiter damit beschäftigt. Es soll so schmackhaft sein, damit man weiter davon genießen will. Einige finden an diesem Geschmack Gefallen und andere eben nicht. Ich muss nicht jedem gleich erklären, wie er Christ werden kann. Von Jesus können wir diesbezüglich sehr viel lernen. Oft stellte er Fragen und oft beantwortete er sie kurz und prägnant. Wenn ihn einer, der das Alte Testament fragt, Jesus, wie bekomme ich das ewige Leben, sagt Jesus nicht gleich, wie er dieses Leben bekommt, sondern er fragt ihn zuerst mal nach seiner Meinung. Was denkst denn du? Wenn wir lernen, die Grundlinien des Evangeliums deutlich und klar zu sagen, so haben wir eine sehr salzige Sprache. Das bedeutet, dass wir wissen, was ist denn das Evangelium? Manchmal muss man es aber auch einfach sagen. Manchmal muss man direkt sagen, worauf es ankommt, damit Menschen aufhorchen. Da ist es auch gut, wirklich von Himmel und Hölle sehr deutlich zu sprechen, dass das Tatsachen und Fakten sind. Dann, wir sind bald zu Ende, ihr seht hier, ist gleich unten, bitte individuell. Es gibt keine 0815-Antwort. Jeder Mensch beschäftigt sich mit anderen Fragen. Wer sich öfter auf Gespräche einlässt, der weiß, wie dies oft schwierig sein kann, ein Gespräch auf die zentralen Fragen auch zu lenken. Paulus fordert die Kolosser auf, jedem auf seine Weise zu antworten. Es gibt keine einfache Antwort für alle Fragen. Der einzelne Mensch, ja, der hat eben sein eigenes Leben. Und in dieses Leben hinein sprechen wir. Das heißt, wir müssen lernen, hinzuhören und zu verstehen, was den Menschen wirklich beschäftigt. Welche Frage er beantwortet haben will. Welche Frage ihm wichtig ist. Und dafür brauchen wir Weisheit. Zusammenfassend, wir haben heute von Gottes Wort über Gebet und Evangelisation gehört. Gott fordert in Bezug auf Gebet uns auf, ausdauernd, danksagend und fürbittend zu sein. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen, sondern dankbar unserem Gott gegenüber eine Haltung haben. Bei dem anderen, in Bezug auf die Weitergabe unseres Glaubens, müssen wir selbst glauben. Das Zentrum muss Zentrum bleiben. Wir wissen um das Ende der Rettungsbotschaft. Bleibe freundlich, verständlich und bleibe ganz bei dem Gesprächspartner. Gott möge uns allen zur gegebenen Zeit an diese wichtigen Punkte auch erinnern. Vielleicht werden wir nächste Woche hier oder nächste Woche auch in Grassau ein Zeugnis hören, wie Gott dich in einem dieser Punkte gebraucht hat. Amen.